Na? Und jetzt? Wie schaut's jetzt aus, Leute? Jetzt ist besser wieder, okay. Nice. Okay. F5, F5, jetzt geht's wieder. Oh Mann, Alter, was ist das gewesen, ey? Ich glaube, es liegt nicht mal an Vodafone, sondern einer der Twitch-Server in Frankfurt ist abgeschissen. Weil ich hab jetzt einfach den Server gewechselt und jetzt gibt's keinerlei Lags. Ich bin von Frankfurt 5 auf Frankfurt 2 Twitch-Server. Ich glaube, diesmal kann Vodafone nichts dafür. Ich glaube wirklich, dass der Server von Twitch verreckt ist gerade. AWS kaputt. Oder AWS. Wieder die richtig krassen Leute zu sagen. Ja, ich glaube, Twitch hat wieder Probleme. Vodafone Emote wäre nice. Wir haben irgendwo ein Vodafone-Bild. Wir haben das. Moment, es gibt. Das ist ja mega. Da muss ich mal eins hinzufügen. Sekunde. Da muss ich mal das Passende hinzufügen. Chat, welches wollen wir davon hinzufügen? Ihr könnt es euch aussuchen. Also ich persönlich finde das hier ja nicht verkehrt. Aber die zwei sind auch cool. Das ist auch nice. Das ist auch cool. Feels Vodafone Man. Das ist ja geil. Ich glaube, viel Swole davon werden wird's. Perfekt. Es läuft bei allen schon wieder. Okay, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben da angefangen, uns das Video anzuschauen hier. Das da. Ich spule mal ein bisschen zurück, dass ihr alles mitgekriegt habt. So, also. Erstes Mal macOS, komme ich damit zurecht? Da sind wir stehen
Bitte
geblieben.
drauf kommen. Ich will die doch nicht löschen, die Diskette. Naja. Mein Apple-Trauma hat sich dann über die Jahre etwas aufgelöst. Ich hatte dann irgendwann ein iPad, was ich sehr ans Herz geschlossen habe und mir sogar irgendwann für diesen Kanal hier ein iPhone 13
Ja.
Pro als immer
Also
da.
wie gesagt, ich habe auch ein iPhone, ein iPad. Ich mag das Apple-Ökosystem jetzt zwar nicht so extrem, da ich sage, oh, ich will alles Apple-mäßige haben. Mir geht das auch regelmäßig auf den Keks. Aber gerade wenn wieder so der Apple Way der einzige ist, der funktioniert, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, gerade was iPads angeht, finde ich die schon angenehmer als Android-Tablets. Und ich habe mich jetzt seit Jahren ans iPhone gewöhnt. Ich gehe davon aus, da, im mobilen Sektor werde ich dem iPhone und dem iPad da auch treu bleiben. Aber nicht, dass jemand sagt, ich hätte das nicht ausprobiert. Ich habe auch Android-Tablets am Start. Ich denke, man sollte einfach das benutzen, was sich für den jeweiligen Anwendungszweck gut eignet. Und gerade was Automatisierung angeht, ja, und so als Home Assistant Dashboard im Flur und sowas, da sind Android-Tablets natürlich nice.
Dabei, Videokamera angeschafft. Ich war davor eher so der Android-Typ, aber die Videoqualität des iPhones hat mich dann ziemlich schnell überzeugt. Ja, und jetzt ein macOS-Gerät. Wow, fremdartige Welten. Ich Wolke. Muss allerdings auch zugeben, dass es mich wirklich genervt hat, dass ich mich mit eigentlich allen relevanten mobilen und Desktop-Betriebssystemen einigermaßen gut auskenne, aber halt überhaupt nicht mit macOS. Und mein Selbstverständnis als Tech-Journalist ist schon so, dass ich so unabhängig und neutral wie möglich sein will und mit diesen komischen Fanboy- und Girl-Konflikten nichts zu tun haben will. Und wie kann ich denn bitte wissen, dass mir, sagen wir mal, Linux am besten gefällt, wenn ich die Alternativen gar nicht kenne? Also, ja, okay. macOS stand eh auf meiner To-Do-Liste, auch wenn ich zugegebenermaßen ein bisschen Angst davor hatte. Ja, und nun brauchte ich einen neuen Bürorechner, ein Notebook sollte es sein, da ich viel zwischen irgendwelchen Drehorten hin und her renne und da gern mein Zeug dabei habe. An meinen Hauptarbeitsplätzen wollte ich einen großen Monitor und eine richtige Tastatur benutzen und um ehrlich zu sein, hatte ich mit
Windows... Da kann er sich ja den Monitorhalter für 1000 Euro kaufen.
Docking Station häufiger mal Probleme, irgendwelches Auflösungsgefruckel, dass er sich das nicht richtig gemerkt hat, wie ich das eingestellt habe.
Kennt ihr noch diesen Monitorhalter für 1000 Euro?
Ja, fand ich alles nicht so smooth. Die Apple-Leute im Team schwärmten da aber immer von, wie einfach das alles mit macOS klappt. Was dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, war eine einzige Software, Whisper von OpenAI, die ich regelmäßig benutze, um Texttranskriptionen unserer Videos vorzubereiten für die YouTube-Untertitel zum Beispiel. Da wirft man einfach eine Audiodatei drauf und dann kommt da hinten fast veröffentlichungsfähiger Text raus. Ja, und unter Windows und Linux läuft das nur mit einer richtig fetten Grafikkarte mit mindestens 10 GB Videospeicher und außerdem habe ich noch keine richtige Benutzeroberfläche dafür gefunden, also alles so Kommandozeile. Unter macOS dagegen gibt es ein super nice zu bedienendes grafisches Tool, das auch noch sehr schnell auf Apple Silicon Hardware läuft. Entschieden habe ich mich letztendlich für ein MacBook Air mit M2 und 24 GB RAM in Midnight.
Die lassen sich dort bestimmt auch Speicherplatz wieder fürstlich bezahlen, oder?
Also dieses nette Blau-Schwarz, das fand ich ziemlich schön und das ist auch neutraler, finde ich, als dieses Standard-Silber, das ich irgendwie sofort mit MacBooks assoziiere. Ja, dann los geht's. USB-C-Kabel vom Monitor rein. Ja, geht. Hä, das
war's jetzt schon. Mein Monitor hat gar keinen USB-C-Anschluss.
Wird vom Monitor halt direkt über Power Delivery mit Strom versorgt. Maus und Tastatur stecken einfach per USB im Monitor. Ja, und dann konnte man damit arbeiten. Ja, also ich weiß, okay, das können aktuelle Windows-Notebooks auch und das ist mit Windows 11 auch deutlich besser geworden. Aber mit macOS funktioniert dieses ganze Docking-Station-Ding meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen geschmeidiger. Was ich nun aber erstmal herausfinden musste, wie installiert man eigentlich Software auf so einem Apple?
Das weiß ich. Okay, entweder über den App Store oder... Man lädt sich ein Package runter und track und drop das Package auf so ein Installer-Icon. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist eines meiner wenigen macOS-Erfahrungen.
Mal App Store ausprobiert, hier unten in der Taskleiste. Okay, da habe ich dann schon direkt mal die Whisper-Software gefunden und installiert. Ja, und
ist kannst du mal ein Video machen, Windows 10 versus Windows 11? Naja, ich habe ja schon mal ähnliche, ich habe ja schon ein paar Windows 11, ich reg mich drüber auf, Videos gemacht, so viel hat es ja da nicht getan. Also ich verwende Windows 11 ja eigentlich auch nicht, weil ich scharf auf Windows 11 bin, sondern weil Windows 11 das einzige OS ist, zumindest Microsoft Windows-mäßig, was meine CPU ordentlich unterstützt.
Gibt's ja nicht. Dafür gibt's Launchpad. Das zeigt alle installierten Programme an. Ja, okay, da ist auch Whisper. Oder man kann auch den Finder verwenden. Das ist quasi der Dateibrowser, aka Explorer in Windows. Und da finden sich die installierten Programme ja eigentlich ganz logisch im Ordner Programme. Das benutze ich aber nicht, sondern ich finde Spotlight viel eleganter. Einfach die Command-Taste plus Leertaste, dann geht Spotlight auf. Das ist sozusagen so ein kombinierter Launcher plus geräteübergreifender Suchfunktion. Da gebe ich dann WH ein und schon ergänzt Spotlight zu Whisper.
Das ist ganz nice. Ich meine, ich habe ja unter Linux was Ähnliches, wenn auch nicht so optisch so hübsch und wahrscheinlich auch nicht so gut integriert mit dem OS, wie das unter Mac der Fall ist. Ja, Windows kannst du komplett knicken. Was das Startmenü angeht, komplett für den Arsch. Die Suche ist auch für den Arsch. Und noch schlimmer, dass man hier immer irgendwas eingibt. Manchmal so irgendwelche komischen Web-Ergebnisse bekommt und sowas ganz painschampig. So, ich habe ja auch hier sowas zum Starten. Guck, hier kann ich auch einen sagen, Firefox oder sagen wir mal, Tuna für File Manager oder sowas, ja. Also sowas hier geht auch. Und noch besser, ich kann sogar Emojis durchsuchen. Kackle hier. Ah ne, gibt's ja nicht. Dann habe ich hier was weiß ich, Hart. Oh. Dann habe ich noch meinen durchsuchbaren Clipboard Manager und ein paar Skripts zum Ausführen. Ja, finde ich auch ganz nice. Man kann das auch kombinieren, ja, man könnte beispielsweise auch eine Suche machen über alles hier unten drunter, will ich aber gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, also wenn ich irgendwas Grafisches starten muss, mache ich das eigentlich immer da drüber, ja. Zum Beispiel, wenn ich sage, hier, ich will ein Raspberry Pi Imager. Ja, man findet das auch so, man muss nicht Imager suchen. Also wenn ich Raspberry Pi Imager starten will, kann ich das auch hier mitmachen, ne? Also das finde ich ganz nice. Das ist bei mir übrigens nicht auf Windows-Taste Space, beziehungsweise Control-Space, wie unter Mac, sondern ich habe es auf Windows-Taste D. Ja. Und ich habe Windows-Taste P für Copy-Paste Clipboard-Manager. Obwohl es eigentlich das gleiche Programm ist. Ja, ich kann auch dazwischen umschalten. Also okay, Firefox starten. Geht dann halt auch so relativ schnell. Terminal habe ich als Shortcut auf Windows-Taste Enter. Und hier kann man Visual Studio Code aufmachen, dann kann man hier rüber switchen, kann Rider aufmachen und so. Da hat man alles. Hier oben ist übrigens meine CPU-Auslastung. Ich habe gerade 8 Kerne voll. Keck. Ja. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich das in Fullscreen geschaltet und ich weiß nicht wie. Cool. Ja, okay. Was macht eigentlich die JetBrains Toolbox? Gibt es da wieder neue Sachen? No pause. Check for updates. Keine Updates. Okay. Ja, so sieht das aus. So, gucken wir mal weiter, wie es mit seiner macOS Journey ausschaut.
Am Start, super. So, das über Tastatur zu bedienen, also über die Schnellsuche, ist auch bei Windows und Linux meine favorisierte Programmstartart. Nur, dass man halt unter Windows und oft auch unter Linux einfach nur die Command-Taste drücken muss. Bei macOS ist das halt Command plus Space, um diese Suche aufzurufen. Gut, das hat sich schnell eingespeichert, dass man die Leertaste noch braucht. Ich muss auch sagen, dass Spotlight etwas besser funktioniert als die Suchfunktion von Windows. Ich finde Spotlight nämlich übersichtlicher und die findet auch relevantere Sachen für mich. Also in
Mail. Die Windows-Suche ist halt komplett lost. Was mein Rofi unter Linux nicht kann, ist tatsächlich Kontext, also Content von Files, so kontextbasiert zu durchsuchen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das mir viel bringen würde. Ist jetzt selten, dass ich mir denke, oh, hier wäre jetzt cool, wenn ich direkt nach Dateiinhalten suchen kann. Wenn ich was suche, dann mache ich einfach Find oder Grab auf der Kommandozeile. Aber gut, wenn es dann um sowas wie Kalender, Einträge und so geht, okay, lasse ich mir gefallen, dass das ganz cool ist. Da kommst du mit Grab halt nicht weiter. Angenommen, du hast irgendwie dein Thunderbird oder dein Web-Outlook oder was auch immer, dann wäre so eine Integration ganz cool. Wobei die Integration wahrscheinlich auch nur gut funktioniert, wenn du das macOS eigene E-Mail-Programm. Ja. Die haben ganz gute CalDAV-Unterstützung, was leider unter Windows ein bisschen krankt. Ja, unter Linux auch nicht. Ja, na gut.
Länder, Fotos und so weiter. Das ist ganz cool. So, aber jetzt mal etwas strukturierter alles. Hier kommen jetzt 4 positive Überraschungen und dann nochmal 4 negative. Positive Überraschung Nummer 1, Performance und Effizienz. Das hat natürlich nicht direkt mit dem Betriebssystem zu tun, aber bin wirklich von der hohen Schwupptizität meines MacBooks überrascht.
Das ist auch was, ich habe nicht oft was mit Mac gemacht, aber immer wenn ich da mal dran gegangen bin, das hat sich äußerst responsive alles angefühlt. Und das war noch zu Zeiten vor M2 und M1. Ist auf dem iPad und auf dem iPhone ähnlich, aber das ist nochmal ein anderes Level. Also ich hatte dann, wie gesagt, ich hatte noch Intel-basierte Macs, wo ich ab und zu mal dran gegangen bin. Das hat sich da auch schon alles sehr, sehr responsive angefühlt.
überrascht. Alles geht schnell. Ich habe mir lediglich beim Berechnen von KI-Bildern mit Stable Diffusion gewünscht, dass der Rechner ein bisschen mehr Wumms hätte. Bei wirklich allen anderen Aufgaben kam mir die Reaktionsgeschwindigkeit sogar schneller vor als mit meiner fetten Windows-Desktop-Maschine. Dass das mit einem passiv gekühlten Laptop möglich ist, hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Das Krasse dabei ist, das Ding wird nicht mal heiß und der Akku hält ewig. Apple Silicon mit ARM-Architektur ist wirklich ein Sprung nach vorne, vor allem wenn man die Leistung pro Watt betrachtet. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht mit ARM versus Intel x86. Wir haben übrigens schon mal ein Video dazu gemacht, das ist hier oben. Positive Überraschung Nummer 2. Integration von iPhone und iPad. Vermutlich sind da alle von erschreckt worden, die zum ersten Mal macOS mit dem iPhone benutzt haben. Wenn jemand anruft, klingelt der Computer und ja, man erschreckt sich. Da kommt dann so ein Pop-up oben rechts und man kann den Anruf direkt auf dem Rechner annehmen, auch wenn das Telefon im ganz anderen Raum ist. Für mich ist das super, weil ich das Telefon meistens lautlos habe und dann nicht mitbekomme, wenn jemand anruft, wenn ich vom Rechner sitze. Richtig nett ist auch, dass macOS die per SMS aufs iPhone geschickten 2-Faktor-Codes automatisch bereitstellt. Wenn man auf dem iPhone Einstellungen, Nachrichten, SMS-Weiterleitung aktiviert hat, füllt der Browser direkt beim Einloggen auf dem Rechner den 2-Faktor-Code aus. Ja, geil. Außerdem geht sogar Copy-Paste hardwareübergreifend. Ich kann also einen Text oder Bild auf dem Rechner kopieren.
Wobei man sich fragt, hebt man damit nicht 2-Faktor so ein bisschen aus? Das muss ich mir jetzt nochmal kurz angucken.
Ist auch, dass macOS die per SMS aufs iPhone geschickten 2-Faktor-Codes automatisch bereitstellt. Wenn man auf dem iPhone Einstellungen, Nachrichten, SMS-Weiterleitung aktiviert hat, füllt der Browser direkt beim Einloggen auf dem Rechner.
Na gut, damit hebt man aber 2-Faktor schon so ein bisschen aus, ne? Weil du nicht aktiv das zweite Gerät mehr brauchst, drauf gucken musst, oder, ja, das als zweiten Faktor benutzt, sondern es wird halt automatisch. Das hebt doch ein bisschen 2-Faktor. Ich meine, das ist zwar. Naja, stell dir vor, du hast dir irgendeinen Keylogger oder irgendeinen Trojaner eingefallen, irgendwas Remote-mäßiges. Ja doch, stell dir vor, du hast dir irgendeinen Trojaner eingefangen auf deinem Rechner. Gut, bei Mac ein bisschen schwieriger. Irgendwie du hast eine, machen wir es mal ganz simpel, ja? Irgendjemand ist per Teamviewer-Session auf deinem Rechner drauf, um es mal ganz simpel zu machen. Der macht einfach deinen Browser auf, loggt sich da ein, weil du wahrscheinlich irgendein Passwort-Autofill drin hast. Dann kriegt er eine Meldung, bitte Code eingeben. Und es wird automatisch completed vom iPhone. Wohingegen der zweite Faktor eigentlich nicht wirklich existent war. Der zweite Faktor wäre, du musst dein iPhone nehmen, entsperren, drauf gucken, was es für einen Code ist und eintippen. Das könnte der Angreifer nicht machen. Oder der Teamviewer-Session-Typ nicht machen. Es hebt schon ein bisschen 2-Faktor-Authentifizierung aus. Ja, 2-Faktor im Passwort-Safe zu haben, ist ja bescheuert. Ne? Dann hat man keinen zweiten Faktor. Wenn man quasi das Shared Secret im Passwort-Safe hat. Und der Passwort-Safe kann ja dann auch OTP-Tokens und so generieren. Das ist aber dann unsinnig, ja, das ist kein zweiter Faktor mehr, das stimmt.
Den 2-Faktor-Code aus.
Ja, aber gerade da würdest du 2-Faktor-Authentifizierung brauchen, wenn schon die Kacke am Dampfen ist. Also, das weicht das ein bisschen auf, macht es natürlich deutlich bequemer.
Ja, geil. Außerdem geht sogar Copy-Paste hardwareübergreifend. Ich kann also einen Text oder Bild auf dem Rechner kopieren und ihn dann einfach auf dem iPhone einfügen.
Oh, okay.
So, it's magic. Ja, und so geht das auch weiter. iPhones kann man ohne jegliche.
Aber natürlich alles nur, wenn du es mit der Cloud verbunden hast.
Nutzen. iPads werden, wenn sie im gleichen Netz hängen, von macOS automatisch als Zusatzdisplay vorgeschlagen. Im WLAN klappte das bei mir allerdings eher hakelig. Mit dem Zusatzdisplay, aber mit Kabel angeschlossen ging das super. Ja, und klar, all das geht nur, wenn man voll ins Apple-Ökosystem reinspringt und halt iPhones und iPads statt Android-Geräte nutzt. Man kann das volle Potenzial also nur ausschöpfen, wenn man all-in geht. Cleverer Move, Apple. Positive Überraschung Nummer 3.
Das kann Apple gut.
Die ich brauche, gibt es. Ja, wirklich alles, was ich so in Jahrzehnten an Software für meinen Arbeitsalltag angesammelt hat, konnte ich problemlos unter macOS nutzen. Und das ohne irgendwelche Umgewöhnungen. Also WireGuard, Audacity, Signal, Teams, Dropbox, Firefox, Thunderbird, Photoshop etc. Auch so etwas seltsamere Sachen wie die Steuerungssoftware für mein Studiolicht habe ich sofort gefunden. Die einzigen Kleinigkeiten, KeePass, also das Passwort-Tool und QubitTorrent, fand ich unter macOS etwas schlechter.
Sicherlich nur im Linux-Distribution runterzuladen.
Anders als unter Windows. Aber dafür gibt es dann halt schöne macOS etwas schlechter bzw. anders als unter Windows. Aber dafür gibt es dann halt schöne macOS-Software, die es für Windows nicht gibt. Wie zum Beispiel die grafische Benutzeroberfläche für Whisper. Positive Überraschung Nummer 4. Die Menüleiste oben. Wie bei Windows ist die Leiste mit den Programm-Icons unten. Aber anders
ja,
als bei Windows...
Ja, ich finde das System mit der Leiste oben für quasi die Menüs so ein bisschen von den Anwendungen und der Leiste unten, ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Ich mochte das früher auch unter Linux. Zu GNOME 2 Zeiten gab es das nämlich noch. Und ich fand das eigentlich immer ganz cool. Natürlich kann man sagen, ja, man hat ja mehr, also so mehr horizontalen Platz als vertikalen Platz. Dementsprechend ist das halt doof, wenn es hier oben und unten ein bisschen was wegnimmt. Ich fand das aber eigentlich usability-technisch ganz nice.
Gibt es bei macOS oben noch die sogenannte Menüleiste. Die zeigt dann links oldschool die Menüs des gerade aktiven Programms an, aber rechts ist noch so etwas wie der Infobereich, der bei Windows unten rechts ist, also zum Beispiel Uhrzeit und Datum, aber halt auch WLAN, Bluetooth etc. wie bei Windows. Was aber nicer ist als bei Windows, ich sehe da oben zum Beispiel direkt, ob WireGuard gerade aktiv ist oder nicht. Wenn nicht, ist es ausgegraut, sonst schwarz. Bei Windows muss ich WireGuard erst anklicken. Okay, das ist eine Kleinigkeit, aber erleichtert mir definitiv die tägliche Arbeit. Es ist auch mehr Platz für die ganzen Quick-Icons da oben rechts bei macOS. Bei Windows ist das erstmal per Default verkleinert, weil es sich eben den Platz mit der Taskleiste unten teilt. Oben bei macOS ist mehr Platz. So, jetzt das Negative. Negative Überraschung Nummer 1. Ganz ehrlich, mich macht das Fenstermanagement von macOS wahnsinnig.
Verstehe ich komplett. Vor allem als jemand, der Tiling Window Manager mag, finde ich es auch immer grausam. Und ich mag auch diese Animation an allen Ecken nicht unter macOS. Auch wenn man das sicherlich ausschalten kann.
Ich bin bei Windows dran gewöhnt, dass ich einfach unten rechts auf dieses kleine Feld hier klicke und dann werden alle Fenster minimiert und
oder
ich kann
Windows
das
D.
auf dem Desktop machen. Wenn ich dann wieder zu einem Programm zurück will, drücke ich Alt-Tab und cycle da so durch, bis das gewünschte Programm wieder aufgeht. Das geht bei macOS so nicht. Ich kann natürlich Fenster minimieren.
Es gibt jetzt, Moment, Alt-Tab. Moment, warum gibt es eigentlich Windows-Tab und Alt-Tab? Was ist da der Sinn von? Warum gibt es nicht einfach das gleiche zweimal?
Aber wenn ich da mit Command-Tab da wieder hin
will... Wollen wir mal nicht so hinterfragen.
Dann geht das nicht. In der Programmanzeige werden minimierte Programme zwar angezeigt, aber es passiert nichts, wenn ich da drauf gehe. Außerdem funktioniert diese Snap-Funktion nicht, die ich bei Windows lieben gelernt habe. Einfach ein Fenster an die Seite und zack wird das fein säuberlich auf eine Bildschirmhälfte hochgezogen. Bei macOS kann man länger auf dieses grüne Icon hier klicken und dann Fenster auf linker Bildschirmseite anordnen, aber das ist umständlicher und außerdem kann Windows auch 4 oder sogar 6 teilen. Das geht mit macOS mit Bordmitteln nicht. Allerdings gibt es dafür Zusatzsoftware für macOS fürs Snappen, zum Beispiel Magnet, Rectangle oder Better Snap Tool. Letzteres benutze ich, das kommt aus Deutschland und macht, was es soll. Kostet aber alles ein paar Euro. Umsonst und Open Source ist Alt-Tab, das versucht, könnt ihr euch bei dem Namen schon denken, das
Alt-Tab-Verhalten
von Windows nachzubilden. Ja. Generell ist es aber am Ende eines Arbeitstags grundsätzlich so, dass mein macOS Desktop vollgepflastert ist mit offenen Programmen.
Ich mag diese Animation nicht. Es sieht zwar cool aus, aber mich nervt das. Ich will klicken und es soll sofort was passieren. Ich gehe aber davon aus, dass man diese Animation hier ausschalten kann, wenn man will.
Plastert ist mit offenen Programmfenstern und das nervt mich irgendwie ein bisschen. Negative Überraschung Nummer 2.
Kann macOS wobbly Windows? Das wäre für mich ja sogar noch ein Vorteil, mal Mac mir wieder mehr anzugucken. Gibt es wobbly Windows? Aha, Jello. Oh, Beste! Jawoll! So muss das ist das Erste. Das ist das Erste, was ich unter Mac installieren würde. Wobbly Windows. Einfach das Geilste, was sie je erfunden haben. Leider wird Compiz auch nicht mehr weiterentwickelt.
RAM-Installationen sind irgendwie nicht so gut. Lädt man Software aus dem Netz, ist die Installation erstmal angenehm simpel. Meist handelt sich das um sogenannte DMG-Images.
Genau, man track und drop das auch so in den Installer.
Und dann sieht man sowas.
Genau, das muss man jetzt so reinziehen, das Icon.
Ja, dann kann man einfach das Programm in den Programmeordner ziehen und das war's. Aktiviert man die Anzeige aller Dateiendungen, das geht im Finder unter Einstellungen erweitert, sieht man, dass Programme einfach wirklich .app-Dateien sind. Die klickt man an und dann starten die. Ja, nice. Zum Deinstallieren dann einfach die .app-Datei auf den Papierkorb und fertig. Oder doch nicht fertig? Denn es gibt auf der Platte noch einen Ordner namens Library und da sind etliche Dateien drin. Viele installierte Programme legen da auch was rein, beispielsweise irgendwelche Konfigurationsdateien oder Bibliotheken oder sonst was. Unter anderem hier ein Application Support. Da sind zum Beispiel Sachen von Audacity drin, 36 MB, obwohl ich das Programm gerade gelöscht habe. Die müsste man eigentlich manuell löschen, aber dafür muss man das ganze Zeug erstmal finden, was bei den ganzen Ordnern hier ziemlich umständlich ist. Einige Programme wie die von Adobe bringen ein eigenes Uninstall-Tool mit, das löscht hoffentlich alles. Aber wenn man ansonsten das System sauber halten will, braucht man Zusatztools und das erinnert mich an längst vergangene Windows-Zeiten, denn inzwischen ist sowas dort nicht mehr nötig, denn Windows hat ein eingebautes Tool, das Programme ziemlich rückstandsfrei entfernt. Die optionalen macOS-Säuberungstools machen zwar vermutlich meist, was sie sollen, aber man findet im Netz auch viele Menschen, die sich damit ihr System kaputt gemacht haben. Also das müsste doch besser gehen mit Bordmitteln, Apple, oder? Zumindest Software, die man über den App Store installiert, die kriegt man einigermaßen rückstandsfrei deinstalliert, automatisch. Vermutlich ist das auch so ein kleiner Schubs von Apple, um die Leute so Richtung App Store zu schieben.
Macht mal gefällig App Store.
Aber ich habe da mal drauf geachtet, bei der Software, die ich installieren wollte, habe ich nur so circa ein Drittel im App Store gefunden. Die anderen Sachen habe ich nochmal aus dem Netz ziehen müssen.
Ja, also wahrscheinlich, weil die keinen Bock haben, Geld an Apple zu bezahlen.
GitHub oder so. Und allgemein ist es natürlich auch wichtig, dass man Software außerhalb der App Stores installieren kann, weil in den App Stores kontrolliert Apple ja, was sie da drin haben und ja, das will man natürlich bei seinem eigenen Computer nicht. Da will man selbst die Kontrolle drüber haben, was man da installieren darf. Ja, Negativpunkt 3, warum muss Apple alles anders machen? Ja, es gibt ja eigentlich einen Tastaturstandard, an den sich eigentlich alle halten, also alle außer Apple.
Außer Apple.
Okay, Apple Computer gab es schon vor dem IBM-PC, der 1981 rauskam und der den de facto Tastaturstandard vorgibt. Gut, 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 gut. Aber das @-Zeichen für E-Mail-Adressen, der ist bei US-Keyboards, sowohl bei PCs als auch bei Apple, unter Shift 2 zu finden. Auf deutschen PC-Tastaturen kriegt man den mit Alt-Q. Aber bei Apple, warum auch immer mit Alt-L. Und wenn man bei Apple Alt-Q drückt, dann schließt sich das.
Das kann man bestimmt ummappen, oder? Das wäre auch eines der ersten Sachen, die ich ummappen würde.
Das aktuelle Programm.
Ja, das ist scheiße, wenn du Q drückst und es schließt das Programm, obwohl du gerade ein Ad machen wolltest.
Machen die doch extra, oder? Also der Vorteil ist natürlich, dass sich das Alt-L für Ad sofort in mein Hirn eingebrannt hat, weil ich will ja nicht ständig Programme schließen. Dafür vertippe ich mich dann halt grundsätzlich, wenn ich mal wieder auf Windows- oder Linux-Rechner unterwegs bin. Ja, warum? Warum muss man das so machen? Richtig seltsam finde ich auch, dass mein MacBook keine Entferntaste hat. Die benutze ich oft, aber auf der MacBook-Tastatur muss ich dafür FN Backspace drücken, weil es eben keine extra Taste dafür gibt. Oh, super nervig. Glücklicherweise benutze ich zum Arbeiten meist eine externe Tastatur. Da erkennt macOS zumindest die dedizierte Entferntaste. Aber hier jetzt nochmal noch was Doofes. Copy-Paste ist nicht Ctrl-CV wie beim PC, sondern Command-CV.
Ja.
Obwohl Apple dafür
ich mir auch schwer getan.
An gleicher Stelle angeordnete Fn-Taste plus C und V hätte nutzen können, dann würde der Unterschied gar nicht auffallen. Nee, es muss die Command-Taste sein, die ist direkt neben der Leertaste. Warum muss das anders sein? Why? Negativpunkt 4, Kleinkram.
Moritz, danke für den Sub. 40 Monate ist ja extremely hyper Sub hier. Nice. Danke für den Sub. Chrome auf Mac hat sogar einen Close-by-Accident-Guard eingebaut. Ja, verständlich.
Was mich wirklich extrem irritiert hat, ich wollte mal schauen, wie viel Platz ich noch auf der SSD habe. Und dann bin ich halt logisch auf Speicher in die Systemeinstellungen gegangen. Okay, 382 GB frei. Und irgendwann später habe ich dann aber zufällig das Festplatten-Dienstprogramm gefunden. Und da hieß es dann 280 GB frei. Das sind über 100 GB Unterschied.
Ist das eine Mebibyte und das andere Megabyte oder was ist das?
Und ja.
Gartenkralle, danke schon für den Sub. Makishi, 7 Monate. Pox Subscription, danke Leute. Oh, der Scam Train ist am Start, Leute. Bezos muss ins Weltall.
Also wenn ich beide Programme gleichzeitig starte und die Fenster direkt nebeneinander schiebe, zeigen sie diese sehr unterschiedlichen Werte an.
Ja,
soll das so, Apple? Außerdem fand ich seltsam, wenn man mehrere Dateien markiert und dann mit Rechtsklick auf Informationen geht, um zu gucken, wie viel Platz die Dateien einnehmen, also das mache ich öfter mal unter Windows, also wie viel Platz die zusammen einnehmen, dann öffnet macOS für jede Datei einzeln so ein kleines
Fenster.
Ist das so gedacht? Ist das so richtig? Könnte jetzt auch noch mit der komplett verwirrenden Fotoverwaltung mit dem Fotos-Programm anfangen und der Unmöglichkeit, Fotos vom iPhone einfach als JPEGs in einen Ordner zu kopieren. Aber ich glaube, dazu könnte man eigentlich mal ein ganzes Video machen, also wenn euch das interessiert. Mein Fazit. Trotz der Negativpunkte bin ich insgesamt wirklich positiv überrascht. Ich hatte gedacht, dass ich das MacBook langfristig nur so als Zweitrechner verwenden will, aber ich muss sagen, mir macht das so viel Spaß, dass ich meinen PC mit Windows und Linux in den letzten Monaten nur ein- oder zweimal eingeschaltet habe und das auch nur für Spiele. Also ich muss mich an einiges bei macOS wirklich noch gewöhnen, aber die hohe Schwupptizität und dass halt wirklich vieles sehr elegant funktioniert, ja, das ist schon alles sehr, sehr schön. Ich will mich demnächst zwar wieder zwingen, ein anderes Betriebssystem zu nutzen, aber womöglich mache ich das sogar auf MacBook, denn da kommt bald Asahi Linux Remix raus und das funktioniert hoffentlich besser als die bisherigen Asahi Linux-Versionen.
Oh, da gibt's Linux auf Mac, da...
für Apple Silicon Macs. Bin da sehr gespannt drauf, vor allem wie gut Spiele drauf laufen. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Und Newsletter abonnieren.
Ja, bisschen Sellout muss sein.
I really feel
whoa,
like...
Whoa. Also ein Krach. Das könnte ohne Scheiß, das könnte sein, dass sie das dabei rechnen, den Cloud-Speicher. Das war noch ziemlich genau 100 GB, was der mehr hatte, gell? Das würde ich auch Apple zutrauen, dass sie das einfach mal zum Festplattenspeicher dazu rechnen, so random. So, oh ja, iCloud-Speicher ist halt einfach Disk Space, jo. Das würde zu Apple passen. Das ist auch sowas, manches ist da echt ein bisschen magic undurchsichtig. So, und was hat es denn jetzt mit dem Pizza-Button auf sich? 26 Minuten kann ich mir jetzt nicht angucken. Scrollen wir mal vor zum Pizza-Button. Real Player. Kann sich noch jemand dran erinnern? Real Player, das war in Zeiten vor VLC. Ah, der Pizza-Key funktioniert anscheinend nicht mehr. Nee, das müssen wir nicht angucken. Kennt noch jemand Real Player? Weiß gar nicht, gibt's das noch? Ich trau mich gar nicht mehr, das unter Windows aufzumachen. Wer weiß, wo man da rauskommt, ob es die Website überhaupt noch gibt. Ich mach das mal unter Linux auf. Hier. Real Player. Okay, das sieht jetzt moderner aus, aber die Frage ist halt, warum sollte man das in der heutigen Zeit überhaupt noch verwenden? Früher war das halt eines der wenigen Player, der manche etwas exotischere Formate abspielen konnte. Jetzt ist halt die Frage so, warum? Ja. Our best PC player ever. Also früher sah das Ding so aus, falls das noch jemand kennt. Ja. So. Oder so, genau, so sah das früher aus. Gab es noch so oder gab es noch Skins, genau. Gab es nicht auch mal sowas wie Real Player Lite? Real Player One hieß das so, kann das sein, One? Nee, das war Ready Player One. Ja, diese Schafe. Also Winamp hatte das Lama. Ob Real Player Schafe hat, weiß ich nicht. Ja. Ich habe damals, weiß ich noch, mit Real Player, damals hatten die Ärzte bei T-Online gestreamt. so testweise mal war das. Und das war so einer der ersten so Übertragungsstreams, die ich geguckt habe. Das ging irgendwie, keine Ahnung, so eine Stunde. Und das konnte man sich nur angucken mit Real Player. Und dann war das auch halt nur irgendwie in 240p und mega schlechter Qualität. Aber man hatte so den Eindruck, Alter, die Zukunft ist jetzt Streaming übers Internet. Wir werden nicht alt, ich bin schon alt. Ich bin jetzt 39, Leute, kann man sich kaum vorstellen. Ich komme ja auch nicht so vor, aber es ist so. Unify's biggest mistake. Okay, 4 Minuten. Jemand von euch noch Unify am Start? Ich habe hier mein Unify ausgemustert vor so 1,5 Jahren. In dem Video geht es um die Kameras. Okay, dann will ich das nicht gucken, wenn es um Kameras geht.
Like Unify is at a crossroads right now. But to give it a little context, let's go back to the beginning. About 10 years ago, we started to put Unify in our offices. We really liked this of Unify video, or either A, they could really like their networking equipment. As a matter of fact, their access points, I feel like, are probably the gold standard in our.
Wie gesagt, ich habe die Access Points rausgeschmissen. Ich habe kein Unify-Zeug mehr am Start.
Our industry. And so that's actually made up for some of the shortcomings that we've had with some of their other products. As a matter of fact, we switched back to using Protect in dozens of our.
Ja, meine Kameras interessieren mich jetzt ja weniger. Okay, es geht wirklich um Kamerashit. Ja, wen juckt denn das denn?
I just quit my job at Google.
Wow, was? Ja. Schön für ihn. Ja, also ich habe Unify rausgeschmissen bei mir, was Wi-Fi angeht. Kameras hatte ich von denen nie großartig im Einsatz. Eine habe ich gekauft. Die habe ich auch. Habe ich die? Nee, die habe ich nirgendwo im Einsatz gerade. Also. Seitdem ich die Unify Access Points hier raus habe, muss ich sagen, ist das gesamte WLAN-Qualität, auch Empfang auf der Terrasse und dem Hof und so, ist deutlich besser geworden. Und ich habe ja damals auch schon nicht die neuesten Access Points mehr gekauft. Ich habe ja damals gebrauchte auf eBay gekauft. Was ich jetzt habe, ich habe Ruckus oder Ruckus. Ist wahrscheinlich die Aussage. Ruckus habe ich jetzt. Da kostet halt ein Access Point auch einfach 3 bis 4 Mal so viel wie in den Unify Access Point. Ruckus habe ich. Was habe ich? Nee, deswegen habe ich die auch auf eBay gekauft. Deswegen habe ich die Dinge ja auch auf eBay gekauft. Also ich hab mir bei eBay. Ruckus R710 habe ich mir gekauft. Für 200 Euro, ja, so in dem Dreh. Ja, sowas hier habe ich entfesselt. So Krempel habe ich hier gekauft. Muss man halt mal schauen. Also wenn man Glück hat, gibt es halt gerade welche in Deutschland. Und ansonsten muss man es. Also gibt es immer mal wieder Gebrauchte. Immer wieder Gebrauchte, so im Dreh um 200 Euro. Da, man muss bei einer Sache aufpassen, wenn das ein US-Access-Point ist, also hier US00, dann kann man den nicht in Deutschland betreiben, es sei denn, man stellt die Region um. Die Region kann man offiziell nicht umstellen, weil Kekonas Sicherheitsstandard, Network Security Equipment, darf ja nur unter bestimmten Auflagen exportiert werden, bla bla bla. Das heißt, sie haben das in der Firmware gelockt. Aber es gibt auf GitHub eine Anleitung, wie man einen US-Access Point in einen internationalen Access Point ummoddet. Und das ist mega einfach hier. Ruckus US Point Unlock gibt's auf Gibt's auf GitHub. Irgendwo. Das da könnte sogar sein. Change the country code, genau. Das muss man machen. Das ist eigentlich total easy. Postleitzahl League. Oh mein Gott. Oh nein. Wie? Wo denn? Wo habe ich bei Google oder was? Oder bei eBay? Wo habe ich Postleitzahl geleakt? Bei eBay. Ja, bei der eBay-Suche hier oben, ne? Ja. Ich wohne ja auch im Main. Wisst ihr ja auch, mitten im Main. So, hier gibt es eine Anleitung, wie man das macht. Ja? Man muss downgraden auf eine ältere Firmware, das ist aber kein Problem, das funktioniert. Und danach muss man sich per SSH auf dem Access Point einloggen und ein paar Befehle eingeben. Also, ist nicht schwer. Und dann kann man auch einen US-Access Point in einen internationalen Access Point ummodden. Und ich muss sagen, das sind nicht die neuesten Access Point gewesen, als ich mir, ich meine eBay, ja. Und sicherlich auch nicht die allerschnellsten. Das ist die zweite Generation von den Access Points, die Wi-Fi 5 ist es, glaube ich, unterstützen. Also IEEE 802.11ax oder so. Aber sie ist schnell genug. Und die haben sehr viele Features, die ich mega finde. Auch ein Killer-Feature schlechthin, was ich bei Unify immer vermisst habe, nämlich individuelle Gerätepasswörter. Was Unify halt einfach nicht hinbekommt. Und auch diese Technik mit, dass ich die Antennen richtig auf die Geräte ausrichten und so ist nice. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und ich würde mir auch eine neue Generation kaufen. Aber nicht neu, sondern auch wieder auf eBay, ja. Also mal gucken, wie es so 700, ob es schon gebrauchte 750 gibt. Weil neu sind diese Access Points doch ein bisschen teuer, ja. 1130 Euro, ich meine, irgendwo ist ja auch mal gut, ja. Warum, was hat dein Gigabit-Internet mit deinem WLAN zu tun? Kann auch sein. Also die sind schon ein bisschen teurer. Ich werde warten, bis ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und man die Generation günstiger bekommt. So lange benutze ich meinen 710 und 610 noch weiter. Nee. 510 und 710. Die, in R350, die Kleinen haben oftmals ein Problem, dass sie nicht mehr so lange supportet werden. Also ich würde nur 500, 600, 700 da nehmen. Ach so, ja, gut. Ja, solange man keine Probleme hat. Also ich wollte halt bei Unify ein Feature haben, was viele andere Anbieter schon lange haben, aber Unify es nicht geschissen bekommt. Und das sind individuelle WLAN-Passwörter für Geräte. Also sprich, dass mein iPhone ein anderes WLAN-Passwort bekommt wie mein Tablet, dass mein Raspberry Pi ein anderes WLAN-Passwort bekommt wie ein ESP32 und sowas. Das können diese Ruckus-Dinger schon ewig. Und Unify bekommt es. OpenWRT kann es, by the way, auch. Aber Mikrotik kann es auch. Cisco kann es auch. Aber Unify bekommt es einfach nicht hin. Warum nicht einfach Radios? Ja, weil sehr viele Geräte kein WPA Enterprise unterstützen. Guck, Unify bekommt es einfach nicht hin. Ne? Gibt ja sogar schon hier Fragen. Ankündigungen weiterlesen. Oh, Moment. Gibt es das jetzt mittlerweile? Was? Nee. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das stimmt doch überhaupt nicht, was der Typ hier schreibt. Requested for ages, genau. Wird das. Requested for ages. Und Unify hat einfach keinen Bock da drauf. Schade, das wäre nämlich wirklich ein mega, mega Feature für alle Leute, die auch ein paar IoT-Geräte haben und die halt eben keinen WPA Enterprise können. Das ist halt das Ding. Versuch mal bei einer 0815 Wi-Fi-Glühbirne WPA Enterprise mit Radius zu machen. Du wirst halt nicht hinbekommen, weil die das nicht unterstützen. Ich muss mal kurz gucken, ob es noch neue Firmware gibt. Firmware. Wann gab es denn neue Firmware hierzu? Joseph Product, R710. Also die Seite von denen ist auch wirklich absolut hyper-pepega, Mann. Das ist das Falsche doch, Downloads. 4.7. Ich glaube, das habe ich schon geupdatet. Nee, Moment. Unleashed brauchen wir. Kam raus am 28.06. Ja, ich glaube, das habe ich schon. Ja. Release Notes. Man darf das, glaube ich, nicht runterladen ohne Account, gell? Ja. Ja, WLAN nur für dieses eine Gerät. Ja, geil. Top. Übrigens bringt dir das trotzdem nichts. Das WLAN-Passwort ist immer noch das gleiche. Und du willst ja dein WLAN-Passwort nicht unbedingt in den Müll schmeißen. Und für jedes eigene Gerät eine SSID ist auch bescheuert. Also das ist wirklich ein sehr sinnvolles Feature und dementsprechend unterstützen das auch alle Hersteller außer Unify. Weil überlegt euch mal, angenommen, ihr habt eine WLAN-Glühbirne, hängt bei euch im WLAN, ihr schmeißt die Glühbirne weg, vielleicht weil sie nicht mehr geht, dann legt euer WLAN-Passwort im Müll. Meine, die Chancen, dass jetzt jemand hinkommt, euer WLAN-Passwort daraus extrahiert, ist relativ gering, aber doch mit mehr oder weniger vertretbarem Aufwand möglich. Und will man wirklich sein WLAN-Passwort in den Müll schmeißen? Das ist genauso wie unverschlüsselte Festplatten in den Müll schmeißen. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer sage, einfach die Festplatte defaultmäßig verschlüsseln, dann kann sie nämlich, wenn sie kaputt geht, einfach in den Müll geschmissen werden und gut ist. Mach mal ein ESP32 so kaputt, dass du in den Speicher nicht mehr drankommst. Das ist gar nicht so einfach. Dinger haben Metallgehäuse. Da bräuchtest du einen Schredder. Und Schredder, der Metall schreddert? Ja. Ja, aber das Beste ist, wenn es per Design gar nicht geht. Wisst ihr, man kann immer Workaround, BitLocker, nein, VeraCrypt. Man kann immer Workarounden mit irgendwas, aber am besten ist, wenn das Verfahren dahinter sicher ist und wenn du pro Gerät ein Passwort vergeben kannst und das Gerät dann einfach entfernst, dann kann das Passwort im Müll liegen und das bringt nichts mehr. Ja. Also das war eines der Gründe, warum ich gesagt habe, ey, wäre nice. Und ich hatte mit Unify auch Empfangsprobleme auf der Terrasse. Das hat irgendwie immer rumgebackt. Seitdem ich diese zwei Rokos Access Points hab eins hier im ersten Stock, eins unten im Keller. Alles gut. Komplett über die Straße rüber sogar noch empfangen. Das ist top. Ah, ja. So Leute, ich hab Hunger. Ich gehe jetzt was essen. Pepo Fat Time. Nudeln mit Lachs? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Mal gucken. Bis dann, Leute. Macht's gut. Vielleicht, höchstwahrscheinlich sogar, basteln wir heute Mittag Frontend Svelte-Gezeug weiter. Svelte. Wenn euch die Streams gefallen, freue ich mich über ein Follow und wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. See you.